Verrückt. Ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist Verrückt.
Hallo, mein Name ist Jakob Hein und das ist Verrückt. Ich habe heute einen Gast, auf den ich mich sehr freue, einladen können. Und zwar habe ich ihn gesehen, ich glaube, oder bin ich auf ihn aufmerksam geworden, durch ein Video, was mir in meine Video-Timeline gespült wurde, wo es darum ging, was macht der eigentlich heute? Also irgendwie so. Und wir kommen auf das Thema selber noch drauf, aber dann habe ich das sehr interessiert verfolgt, habe dann irgendwie probiert zu verstehen, wie das so war. Und ich begrüße heute bei mir im Studio Luca. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Erzähl mal, was machst denn du heute? Wo kommst denn du heute gerade her? Du kommst aus Göttingen.
Genau, ja, ich bin aus Göttingen angereist und bin primär tatsächlich für diesen Podcast hergekommen, habe das Ganze allerdings damit verbunden, weil ich sehr viele Kontakte hier in Berlin habe, rein musikalisch. Ich mache ja Beatbox persönlich und habe dadurch sehr viele Leute hier in Berlin kennengelernt, bei denen ich auch unterkommen kann. Deswegen bin ich jetzt seit Mittwoch schon hier und wir machen jetzt jeden Abend Straßenmusik und versuchen, eine gute Zeit zu haben.
Cool. Ja, das habe ich gehört, dass du für uns hierher gekommen bist. Wir haben uns, also ich habe mich sehr gefreut, wir haben uns alle sehr gefreut. Also das ist sehr cool. Erzähl mal, wo bist du aufgewachsen? Bist du in Göttingen auch aufgewachsen?
Oder wo? Nee, in Göttingen direkt bin ich nicht aufgewachsen. Aufgewachsen bin ich tatsächlich in Hattorf am Harz.
Okay. War ich, glaube ich, noch nicht oft.
Ja, es ist eigentlich Weltstadt, also bekannt aus Film und Fernsehen. Hattorf am Harz, natürlich, nein, ist es nicht. Es ist ein Kuhkaff am...
Für seine Clubs berühmt, ne?
Hattorf. Ja.
Ja. Hast du das auch gerade
gehört? Ja, das war ich. Das tut mir sehr leid. Nee, also Hattorf ist ein sehr, sehr kleiner Ort in der Nähe von... auch in der Nähe von Göttingen, aber eher in ja Richtung Harzgebirge halt hin, aber auch nicht ganz da. Also wirklich letztes hinter das Örtchen und da bin ich dann groß geworden, bis ich ja 17, 18 Jahre alt war, habe ich da gewohnt und dann hat es mich weitergezogen.
Und wie hast du da gewohnt? Also hast du da mit deiner Familie auf dem Bauernhof gewohnt oder hattet ihr eine Mietwohnung? Oder naja, ich meine, das ist ja so, also bloß weil man auf dem Dorf groß geworden ist, heißt das ja, also es gibt ja eben auch Mietwohnungen zum Beispiel auf dem Dorf, ja so, also das, naja, deswegen frage ich.
Also nee, meine Eltern hatten damals tatsächlich ein Haus gekauft in Hattorf. Also das erste Haus, was meine Eltern wirklich gekauft hatten, nachdem das letzte Miethaus, da die Vermieterin so ein bisschen sehr dubiose Praktiken, nachdem wir ausgezogen waren, an uns angewendet hat, hat sie dann gesagt, nee, nicht mehr zur Miete, kaufen wir uns ein Haus. Und es war wirklich ein sehr schönes Haus, wo meine Mutter auch heute noch drin wohnt. Und Bauernhof war es nicht direkt, es war ein alter Hof, aber den haben wir dann neu restauriert. Also da war früher unten eine komplette Bäckerei noch, eine altmodische Bäckerei drin. Die haben wir zusammen, also ich mit meinem Vater und einem Freund der Familie noch, wir haben so einen kompletten Ofen, der einen gesamten Raum eingenommen hat, haben wir aus der Wand rausgeschlagen. Also das war dann echt so ein 6x6 Meter Riesenofen und den hat in den Container geballert. Und dann unten eine Praxis für meine Mutter reingemacht.
Was macht die?
Ist Naturheilpraktikerin.
Ja.
Und das soweit alles fertig gemacht, nebendran noch eine kleine Mietswohnung, alles eingebaut, alles halt über eine Zeitspanne von jetzt, sagen wir jetzt mal 10 Jahren, hat sich das Ganze da entwickelt. Und jetzt mittlerweile, also wenn man sich die Vorher-Nachher-Bilder von diesem Haus anguckt, das ist unglaublich, was da passiert ist. Also sind wir schon sehr stolz drauf.
Das heißt, du bist in so einem ländlichen Idyll aufgewachsen. Also du hast jetzt durchaus da und du bist du das einzige Kind oder hast du Geschwister?
Ich habe 2 Geschwister tatsächlich noch.
Okay, weil du jetzt nur erzählt hast, dass dein Vater, du und ein Freund den Ofen rausgeholt
haben. Die anderen waren noch ein bisschen jung, haben aber auch ein bisschen mitgeholfen.
Okay, also du bist der älteste Bruder sozusagen.
Ja, genau.
Und so weit, so schön sozusagen irgendwo alles. Du wächst da im Harz auf. Dennoch ist es eben so, dass ja irgendwann du mal in Berührung gekommen bist mit der Psychiatrie. Also erzähl mal vielleicht davon.
Wie ich mit der Psychiatrie in Berührung gekommen
bin. Oder was da los war. Also fang gerne vorne an, ja.
Ja, also angefangen hat es tatsächlich bei mir im Kindergartenalter, dass halt die Betreuer und auch die Kinder an mir gemerkt haben, dass ich so ein bisschen anders ticke, dass ich extrem impulsiv bin, sehr provokant und auch wirklich sehr schwer zu bändigen war. Und da war dann halt irgendwann der Schritt relativ nah, weil ich glaube, zu der Zeit ADHS auch noch gerade so, ich sag jetzt mal, im Trend quasi war es. Weil man kann ja fast schon über ADHS sagen, dass es eine Zeit lang eine sehr heftige Trenddiagnose war. Das wurde ja auch beispielsweise in Serien wie South Park thematisiert, das ein bisschen hops genommen, dass es da relativ leicht war. Und meine Eltern haben halt vom Kindergarten aus ging es dann, dass meine Eltern gesagt wurden, ja, lassen Sie den nochmal testen. Test wurde gemacht mit Hirnscan etc. alles. Hab dann die Diagnose mit 7 Jahren bekommen und wurde direkt medikamentös eingestellt.
Wow.
Also erste Klasse und direkt mit Medikamenten.
Wo warst du da in Behandlung? Also jetzt nicht keine Namen so,
das
aber.
Das kann ich mich kaum noch dran erinnern.
Aber hast du so Erinnerungen an Therapien oder?
Ja. Ich hatte eine ganze Zeit lang einen Psychologen, diverse Psychologen, die haben immer mal wieder gewechselt, je nachdem, wo wir halt gewohnt haben.
Ich denke, ihr habt da gewohnt.
Genau, das in Hattorf bin ich groß geworden, aber da haben wir dann gewohnt, so bis ich, sagen wir jetzt mal, 8, 9 Jahre alt war.
Ja.
So, und davor haben wir auch nochmal in einem noch kleineren Kaff in der Nähe von Ohlenrode gewohnt. Aber
das berühmte Ohlenrode.
Das berühmte Ohlenrode, genau.
Ja, klar.
Ist bei Bad Gandersheim so wirklich noch kleiner als Hattorf. Also da, die hatten nicht mal einen Supermarkt, da gab es einen Kiosk.
Okay.
Und das war's. So.
Ich kenne solche Dörfer aus Brandenburg, ja.
Und da ging das halt erst los. Allerdings war dann der Schulwechsel schon in der ersten Klasse.
Ah,
also das mit dem ungünstig. ADHS und allem, wie das so richtig losging, ging dann tatsächlich erst in der Zeit, wo wir in Hattorf gewohnt haben, los. Wo dann, nachdem die erste Schule in Frieden schon gesagt hatte, eher ungern, sind wir dann nach Hattorf gezogen. Ich bin da auf die in die Grundschule gegangen, hab aber auch da gab es dann natürlich noch Schwierigkeiten. Ich wurde auch medikamentös noch behandelt. Aber ich habe es trotzdem von vorne bis hinten durchgezogen. Also da war es jetzt nicht so, dass die Schule irgendwann gesagt hat, nee, geht nicht, ist nicht mehr tragbar.
Okay, also das ist jetzt die Hattorfer Grundschule sozusagen.
Genau, ja. Und
wir waren noch mal so beim Thema Therapien. Weißt du, wann das ungefähr war? Also hattest du da was in der Grundschulzeit oder?
In der Grundschulzeit ging es auch schon los. Da war es aber damals eher Ergotherapie. Ergotherapie und ab und zu mal bei einem Psychologen. So, aber das war auch nicht. Also die Ergotherapie war auf regelmäßiger Basis und man hat halt ständig versucht, irgendwas für mich zu finden, so Tagesgruppen etc., weil meine Eltern beide selbstständig sind und zu der Zeit auch waren und das nebenbei versucht haben aufzubauen. Meine Mutter ist mit mir sehr, sehr früh schwanger geworden, deswegen hatten die beide ja selber noch damit zu tun, sich ein eigenes Leben aufzubauen und haben dann auch nach Möglichkeiten gesucht, dass sich um mich gekümmert wird, dass sich um meine beiden Brüder noch gekümmert wird. Also Tagesgruppen wurden ausprobiert, wir haben Ergotherapie ausprobiert, es gab auch mal Wohngruppen, Internate haben wir tatsächlich auch in Erwägung gezogen. In der Nähe von Braunschweig habe ich da zwei besucht mit 2 Testwochen. Und die Therapie, die richtige Therapie, da kann ich mich an einen speziellen Psychologen erinnern, den ich in Osterode dann später hatte. Bei dem war ich auch mehrere Jahre. Also der hat mich mehrere Jahre lang begleitet und mit dem hatte ich tatsächlich auch den besten Draht. So, ich weiß auch gar nicht, ob der heute noch aktiv ist, aber es war ein sehr, sehr, ja, sehr angenehmer älterer Herr, mit dem ich mich eigentlich immer sehr gut unterhalten konnte.
Und du hast aber, sagst frühzeitig Medikamente bekommen, also, wie ist das dann? Also, kannst du sagen, also, das ist ja so der große Vorteil, jemanden zu haben, wie dich, der, ja, offen davon auch berichtet, und so die Innenperspektive so zu erfahren. Wie war das so? Wie würdest du sagen? Also, wie hast du das vielleicht als Grundschulkind empfunden? Wie hast du das später empfunden? Also, wie waren das, Medikamente, zu nehmen oder
die Wirkung der Medikamente jetzt oder
weiß ich nicht, wie empfindet man das so als Betroffener, dass man denkt, oh, diese Wirkung oder wie ging es dir damit?
Damals habe ich mir tatsächlich eher weniger Gedanken um die Medikamente gemacht und was sie mit mir machen. So, das wurde immer gefragt. Mittlerweile weiß ich, was sie mit mir gemacht haben und inwiefern sie mich beeinflusst haben. Aber zu der Zeit damals war es so ein, ja, gut, ich muss das jetzt nehmen, damit ich funktioniere, aber ich bin eigentlich lieber anders. Also die Medikamente, wenn ich sie genommen habe, dann hat es im Grunde genommen dafür gesorgt, dass ich zwar funktioniert habe, aber rein von der Persönlichkeit her 0,0 gar nicht ich selbst war.
Okay.
So, und das fand ich, war schon immer so das, was beim Ritalin bei mir, das war, was ich am meisten gehasst habe. Mhm. Dieses, ich verliere mich selbst, um für die Gesellschaft zu funktionieren. So, das war für mich damals und auch heute noch so der Blickwinkel, den ich auf Ritalin und die ganzen anderen Medikamente, die für ADHS verschrieben werden, hatte.
Genau, also die Grundschulzeit lief dann so ganz gut. Also du hast dann eben so du hast die Grundschule sozusagen durchgezogen. Wie ging es dann weiter?
Die Grundschulzeit war eine Zeit, in der ich sehr, da hatte ich sehr viel medikamentöse Behandlung. Deswegen waren meine Schulnoten sehr gut. Allerdings ist die soziale Komponente komplett in den Keller gegangen. Also ich wurde gemobbt etc. über mehrere Jahre. Durfte das über mich ergehen lassen und dann war...
Wie kam das zu den Mobbing-Situationen? Ich meine, also ja, man soll ja nie die Schuld beim Opfer suchen oder so, aber so aus deinem heutigen Verständnis heraus?
Aus meinem heutigen Verständnis heraus kann ich ganz klar sagen, so, ich hätte mich auch gemobbt. So, also ich war sehr aufdringlich, ich war übergreiflich, ich habe absolut keine Grenzen eingesehen und sie auch nicht verstanden. Ich habe die soziale Komponente des Zwischenmenschlichen habe ich auch kaum wirklich verstanden. So, warum mögen die mich nicht? Hallo, ich wollte halt immer im Mittelpunkt sein. Ich wollte der Mittelpunkt von allem sein und das hat dann absolut nicht funktioniert und mich auch extrem unsympathisch gemacht. Deswegen, also mittlerweile, ich kann verstehen, dass ich den Leuten extrem auf den Sack gegangen bin. Ich möchte jetzt nicht das Mobbing rechtfertigen, absolut nicht, aber ich kann es, wie gesagt, nachvollziehen, dass ich in so eine Rolle gerutscht bin.
Dass sich sozusagen deine Mitschüler nicht leiden konnten
oder so. Ja, absolut.
Okay, wobei, wobei du ja gesagt hast, dass du dich auch sehr gebremst gefühlt hast durch die Medikation. Und gleichzeitig beschreibst du dich jetzt als so relativ ungebremst, also ist jetzt so oder?
Ja, das ist halt so das Ding. Wie ich es halt schon gesagt habe, es ist einmal die soziale Komponente, die dann so absolut gar nicht funktioniert. Oder es ist die sage ich jetzt mal produktive Komponente vom schulischen her, die nicht funktioniert. Also das war halt immer so das Gleichgewicht, weil das finde ich, war dann halt zu einem späteren Zeitpunkt, als ich dann gar keine Medikamente mehr genommen habe und zur Schule gegangen bin. Ja, ich hatte in meiner Klasse soziale Probleme, aber an sich war das Soziale so unglaublich zurückgefahren dann in dem Moment. Also Mobbing war schon noch da, aber nicht immer ansatzweise so stark. Und ich hatte auch Freunde zu dem Zeitpunkt dann später, einfach weil ich es viel besser hinbekommen habe, sozial mit anderen Menschen zu interagieren. So, und ich weiß nicht, ob ich das so wirklich auf die Medikamente schieben kann, dass das damals nicht funktioniert hat oder einfach, dass ich damals auch noch nicht die Reife und die Erfahrung mit anderen Menschen hatte. Dadurch, dass ich dass mir immer gesagt wurde von wegen, ja, du bist anders, du musst dich anpassen, das geht nicht, so etc. Dann gehst du mit einer gewissen Vorsicht dann immer an neue Menschen heran. So, das ist ein bisschen schwierig. Und
also nochmal, das heißt, du bist du hast jetzt die Grundschulzeit gemacht und hattest da wenig Freunde so an der Grundschule und aber so ganz gute Schulleistungen so. Also ja. Wie ging es dann weiter? Also wie ging es dann schulisch auch weiter? Oder?
Ich bin aufs Gymnasium gekommen, tatsächlich. Ich habe um eine Gymnasialempfehlung gekämpft, habe sie dann auch bekommen mit enormen Druck von hinten von meiner Mutter, die das ja unbedingt für mich wollte, dass ich aufs Gymnasium gehe, weil er ist ja so hochbegabt, er ist ja
so,
der ist ja schlau, der muss was aus sich machen, etc. Ja, bin dann aufs Gymnasium gekommen und da gingen die sozialen Probleme, weil mit dem Unterrichtsstoff hatte ich auch auf dem Gymnasium, hatte ich eigentlich kaum Probleme. So, es ist mir immer relativ leicht gefallen. Also wenn ich heute meine Eltern frage, dann sagen sie immer, deine Hausaufgaben, die hast du in 10 Minuten ganz fix gemacht, das war ein Witz für dich.
Ja.
Aber es ist halt immer an den Sozialen gescheitert. Und was ich halt für mich am meisten wahrgenommen habe, was am Gymnasium am schlimmsten war, ist dieses, dass so viele Menschen auf einmal in einem Raum gequetscht sind. So.
Das finde ich bis heute noch nicht gut, ja.
Ja, ist auch bis heute unverändert. Ich finde es auch absolut schwachsinnig und für jemanden in meiner Situation, der ja, sobald, sagen wir jetzt mal, 6, 7, 8 Leute in einem Raum sind, schon eine komplette Reizüberflutung kriegt und nicht weiß, wie er jetzt, okay, ich muss mit dem interagieren oder mit dem oder dem oder dem oder dem. Also da dreht es bei mir dann halt so ein bisschen durch, wenn zu viele Einflüsse da sind, die mich halt ablenken können. So, und das war am Gymnasium am allerschlimmsten, deswegen ist es da halt auch mit dem Sozialen, ich konnte mich absolut nicht mehr im Unterricht konzentrieren, die Medikamente haben irgendwann auch an Wirkung verloren, weil ich irgendwann eine gewisse Toleranz entwickelt hatte und ja, ständiges Stifteklackern, immer wieder ablenken, Papierflugzeuge bauen etc. und absolut nicht auf den Unterricht fokussiert sein, hat dann irgendwann dafür gesorgt, dass der Rektor der Schule hinter dem Rücken meiner Eltern zum Jugendamt gegangen ist und uns angezeigt hat, in dem Sinne, dass meine Eltern mir nicht genug Tabletten geben würden. Und sie haben mich damals schon fast auf Höchstdosis behandelt.
Wow, also gutes Beispiel für, wie man es nicht machen sollte. Also der Direktor von der Schule hat dann eben, also beziehungsweise hat er dann auch mal erstmal probiert, deine Eltern anzusprechen und die haben gesagt, der nimmt schon ganz viel oder?
Ja, es gab schon Klassenkonferenzen,
ja, sowas
etc. alles und es wurde auch mit meinen Eltern gesprochen und es wurde auch immer ganz klar kommuniziert. Ich nehme Medikamente, so sie behandeln mich da, aber so wenn ich mal eine Tablette vergesse oder was weiß ich nicht was, aber der Rektor war echt, das war kein toller Mensch. So.
Und wie hat denn das Jugendamt reagiert? Ich meine, normalerweise würde man ja...
Da habe ich tatsächlich nicht mehr so viel Informationen, weil meine Eltern mir darüber halt relativ wenig erzählt haben. Wir haben dann halt einfach gesagt, okay, nee, an der Schule ist Schluss.
Ja, okay.
So, als wir das rausbekommen haben und bin ich aufs nächste Gymnasium gekommen in Osterode. Da bin ich dann noch 2 Jahre gewesen, hatte einen extrem geilen Klassenlehrer, der mich sehr unterstützt hat.
Wie hat er dich unterstützt? Also wie hat er das geschafft? Also so gerade bei so guten Lösungen ist ja immer interessant, wie ging das denn, ja?
Das war so ganz strange. Keine Ahnung. Ich hab halt so das Gefühl gehabt, mit dem war ich so richtig auf einer Wellenlänge. So, das war total witziger, auch verrückter Typ, der beispielsweise eine Ukulelen-AG in unserer Klasse pushen wollte. So awkward das auch klingt, wenn 20 Leute, 30 Leute auf Ukulelen spielen.
Das klingt also, nicht awkward, das klingt schrecklich, aber egal.
Ja, ich wollte es nett ausdrücken.
Also awkward ist ja so, es ist eigentlich ganz gut, aber irgendwie fühlt man sich auch schlecht dabei, aber wenn 20 Leute...
Ja, die Intention war ja schon ganz gut.
Gut gemeint ist auch das Gegenteil von gut. Na gut.
Aber ich glaube, das Video ist auch irgendwie heute noch auf YouTube zu finden, wo wir da in der Klasse wirklich... Also irgendwas mit Kangaroo-Ukulele war, das bin ich mir nicht genau sicher. Und das war aber auch so der erste Moment tatsächlich, weil der, ich fand halt, dadurch, dass das so ein leidenschaftlicher Musiker war und der das so pushen wollte, konnte ich mich perfekt damit identifizieren, weil so kreative Sachen, Musik, alles, was mit Filmen zu tun hatte, da hatte ich schon immer halt so ein enormes Interesse dran halt. Und der hat das halt vollkommen gefördert. Allerdings, naja, ich hatte den nicht permanent. So, klar. Es gab auch immer andere Lehrer, die dann auch immer weniger Verständnis für mein Verhalten hatten. Er hatte halt ein sehr, sehr großes Verständnis für mein Verhalten. Und war dann auch irgendwann wieder so an einem sozialen Knackpunkt irgendwann, wo die Schule dann auch gesagt hat, okay, es geht nicht anders. Also entweder das Kind wird medikamentös noch höher eingestellt oder es muss halt ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung stattfinden.
Weil du hast ja schon, du sagst ja, du hast ja schon sehr viel Medikamente bekommen.
Mhm.
Also du hast ja, weiß ich nicht, wie viel kannst du sagen, weißt du noch,
ich
wie
weiß
viel
es
mehr?
Nicht mehr genau.
Aber du hast, also gab es denn da das muss ja dann irgendwie auch immer mal eine Rücksprache mit einer Ärztin oder mit einem Arzt gegeben haben, dass die Ärztin gesagt hat, wie läuft's denn bei Luca? Und die dann gesagt haben, naja, ist eigentlich ganz gut. Also irgendwie hoch und rund, also irgendwie, weißt du, wie ich meine? Also,
ja, aber von diesem.
Also du beschreibst es, ist total interessant, dass du das immer nur aus der schulischen Perspektive für dich siehst und das, obwohl es ja eigentlich zwischen einem Patient und einem Arzt etwas ist, wie viel Milligramm sollte ich einnehmen oder nicht, aber für dich ist das nur, die Schule sagt, ich soll mehr Tabletten, also das ist so ein ganz komischer Weg, den du dir so gemerkt hast irgendwo, ja?
Nee, weil es tatsächlich, also die Grundintention, mich medikamentös zu behandeln, kam ja von der Schule aus. Also die Schule hat gesagt, lassen Sie den auf ADHS testen. Sein ADHS macht Probleme, der braucht Medikamente.
Ja, ja.
So, und dann
aber 10 Jahre später sitzt du dann irgendwie immer noch da. Weißt du, im Kindergarten sagen die das, dann 7 und dann mit 14, 15 sitzt du immer noch da und die Schule sagt, jetzt braucht er noch mehr Milligramm. Naja, komisch irgendwie, ne? Die Kommunikationswege sind irgendwie unmedizinisch.
Ja, es ist ein bisschen sehr strange, wie das da abgeht. Und deswegen finde ich es halt auch so schwierig, da. Also ich sehe nicht wirklich die Schuld bei jetzt Ärzten oder Psychologen. Vielleicht schon eher in der Hinsicht, dass ADHS einfach viel zu leicht diagnostiziert und einfach missverstanden wird. So von vielerlei.
Ich sag immer zu den Patienten oder zu den Eltern, ich sag immer, wir gucken mal auch, ob ihr Kind ADS hat. Aber ehrlich gesagt, es ist auch, also wenn es ADS haben sollte, heißt es noch lange nicht, dass es Medikamente bekommt.
Mhm.
Also das ist irgendwie immer so, dass so eine ganz unglückliche Verbindung entstanden, dass man sagt, jemand hat große Konzentrationsschwierigkeiten oder Impulsivität und jetzt muss er sofort Medikamente kriegen. Das ist ja überhaupt nicht so, ja. Also meine Patienten kriegen das oft erst nach 2 Jahren oder also wenn überhaupt. Und die dann innerhalb von 2 Jahren sich so stabilisiert haben, kriegen eben gar nichts und das ist ja auch gut so, ja. Naja, verrückt. Und jedenfalls, genau, und dann hieß es wieder, achso, und dann bist du in eine Klinik gekommen. Was hast du denn gemacht, dass du so genervt hast? Also aus Sicht der anderen?
Es ging dann schon hin zu. Ja, es waren dann irgendwann Prügeleien. Okay. Aber nicht im Sinne von, dass ich irgendwie aggressiv versucht habe, jemanden Schaden zuzufügen, sondern dass ich einfach so lange und so heftig provoziert habe, bis der andere dann halt ausgerastet ist und auch handgreiflich wurde und dann ist halt ein Gekabbel entstanden.
Heute?
Warum ich provoziert habe?
Naja, also weiß ich nicht, also ich bin so, ich werde äußerst ungern geschlagen und geschubst und getreten, aber du sagst ja, du hast dann ganz bewusst auf die Knöpfe gedrückt, weil du dann.
Ich weiß nicht, es war damals so, keine Ahnung, es war auch im Dorf so, dass die Kiddies mich ab einem gewissen Punkt durchs Dorf gejagt haben. So. Öfters mal, weil, ja, das war ja der, das ist ja der Psycho, das ist ja der abgefuckte, hey Krause, da bist du wieder, etc. Und dann habe ich bewusst provoziert, so dass sie mich durchs Dorf jagen, weil ich auch so, keine Ahnung, das ist so das, was mir heutzutage klar ist, weil ich das irgendwie auch schon so ein bisschen, ich mochte die Action, fast schon. So dieser Thrill, dieses gejagt werden, immer mal wieder verstecken etc. Das war für mich so das Erste, was an mit Freunden Spielen, sage ich jetzt einfach mal, rankam. Und ich mochte Verstecken spielen halt sehr gerne. Und auch das mit dem Provozieren, ich weiß gar nicht, warum es mir damals so ein...
Ich überlege gerade, ob das so ein bisschen wie so ein selbstverletzendes Verhalten ist, ne? Also so wie sich andere Menschen eben so Verletzungen an den Armen beibringen oder so. Das ist ja so ähnlich, also du gehst dann in so eine Situation bis zum Get-No und dann explodiert die Situation und dann hast du sie aber irgendwie auf eine bisschen traurige Weise, aber erfolgreich dann irgendwie durchgezogen, ja?
Ja, eben so am Ende so, ha, ich bin entkommen, ha, sie haben mich nicht gefunden oder
ja,
was.
Oder er hat mir aufs Maul gehauen auch. Hm?
Ja, nee.
In der Schule?
Das gar nicht so. Also das, wenn's böse geendet ist, dann fand ich es meistens nicht geil. Also das nicht. So, aber es war halt so, keine Ahnung, es war so dieses Gefühl, so wenn sie mich jagen und mich nicht finden und ich ihnen halt immer wieder Tipps gebe etc. oder da langlaufe, weiß nicht, klingt ein bisschen doof, aber so, ich habe mich in dem Moment halt intelligenter gefühlt als die. So,
und dann hieß es, der Junge muss in die Klinik, soll in die Klinik.
Genau, gehen, ja. Und an dem Punkt war meine Mutter dann irgendwann auch so verzweifelt, dass sie echt gesagt hat, okay, wenn der Arzt sagt, du musst in die Klinik, dann werde ich dagegen nichts sagen. Also, und für mich war dann halt damals, das war so ein sehr prägender Moment für mich. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wo ich auf dem Bett saß und meine Mutter echt so mal wieder so angepisst von mir war und mir einfach gesagt hat, du, wenn der Arzt jetzt sagt, du musst in die Klinik, dann ist es mir auch egal. So, war in der Situation, in der sie war, mit dem ganzen Stress, den ich ihr schon bereitet war, absolut verständlich. Das von ihrer Situation sah ich heute auch. Aber damals war es für mich so echt fast schon der größte Vertrauensbruch von meiner Mutter mir gegenüber. Was weiß ich, ich habe mich sehr, sehr verletzt gefühlt und dann ging es in die Klinik. Das Ganze war eine offene Psychiatrie, wo meine Eltern dann auch die Bitte geäußert hatten, bitte keine medikamentöse Behandlung. So, und nachdem ich für, ich glaube, 4 Wochen auf einem Dreierzimmer zuerst in der Einrichtung war, bin ich rausgeflogen aus dem Dreierzimmer, weil ich mich nicht mit meinen Zimmergenossen verstanden habe, weil ich anscheinend zu anders, zu provokant, was weiß ich nicht, was war. Und dann gab es eine kurze Wartezeit von, ich glaube, 4 Monaten.
Achso, du bist dann raus nach Hause. Also
genau.
Du bist jetzt nicht, ich dachte, du hättest das Zimmer wechseln müssen oder so. Nee,
da, zu der Zeit hatten sie kein Einzelzimmer frei.
Ja.
Deswegen wurde ich kurz nach Hause geschickt, war zu der Zeit unbeschult und bin dann nochmal für, ich glaube, 2 bis 3 Monate bin ich in dieser Einrichtung gewesen mit Wochenendaufenthalten zu Hause einmal im Monat. Es ist auch da wieder sehr schnell darin entartet, dass ich medikamentös behandelt wurde. Die haben es absolut nicht hingekriegt, mich in den Griff zu kriegen ohne Medikamente. Und haben dann auch am Ende, wo es dann halt gar nichts mehr gebracht hat und auch meine Mutter gesehen hat, dass die mit Medikamenten wieder anfangen und sich der Kreislauf wieder wiederholt, aus dem wir eigentlich rauskommen wollten. Weil das Ziel war immer, ohne medikamentöse Behandlung einen Weg für mich zu finden, in der Welt klarzukommen. Ja. Und dann war der Punkt erreicht, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen nachdenken. Nicht, dass ich hier irgendwie das nochmal falsch wiedergebe. Meine Mutter erinnert mich immer ganz gerne dran.
Wie es eigentlich war.
Ja. Genau, dann war der Punkt, wo wir dann vom Jugendamt so unter Druck gesetzt wurden, dass die einzige Möglichkeit für uns das Gott.
Fangen wir mal ganz von vorne an, dann können wir es ganz rausschneiden. So, genau. Also du warst so in der Klinik.
Genau. Also den Klinikaufenthalt auch nochmal erzählen?
Nee.
Achso, okay. Und das, was meine Mutter dann nach der Klinik entdeckt hatte, war das Projekt Via Nova. Und das Projekt Via Nova handelte sich darum, dass 6, 7, 8 ADHS-Kinder oder halt einfach Problemkinder auf eine Alm geschickt wurden, in den Schweizer Alpen, wirklich komplett abgekapselt von jeglichem, was es an Ablenkung gibt, also Strom, Internet, Fast Food, alles, was halt schlecht für einen ist, und die sind wirklich komplett auf sich gestellt und müssen da mit sich und den Betreuern quasi klarkommen für 8 Wochen lang. Auch mit natürlich Animationen, Dienste, die eingeteilt wurden. Und das Hauptziel war einfach nur, diese 7, 8 Leute zusammenzuwerfen und dann ein vernünftiges Miteinander hinzubekommen. Und vor allem zu schauen, wie. So, da war nicht der Hauptfokus auf, jo, wir machen jetzt diese tollen Sachen und diese tollen Sachen mit den Kindern. Nein, das war wirklich komplett persönlich. Ja, wie kriegen wir es jetzt hin, dass ihr euch nicht komplett alle zerfleischt? So, und das fand meine Mutter so gut, weil da gab es dann auch schon einen Beitrag darüber, den sie entdeckt hat, dass sie mich da unbedingt einschreiben wollte. Allerdings wollte das Jugendamt das nicht finanzieren. So, es war eine sehr teure Angelegenheit. Und dann kam der Punkt, wo meine Mutter eine Möglichkeit gesehen hat, mit Hilfe einer Reportage das Jugendamt unter Druck zu setzen, damit die ganze Maßnahme für uns finanziert wird. So eben, dass man alles, was mit mir passiert, öffentlich macht. So, und die ganze Entstehungsgeschichte, alles, was schiefgelaufen ist, und da ist eine Menge schiefgelaufen, dass das Ganze öffentlich gemacht wird, und dann hat das Jugendamt gesagt, okay, wir finanzieren das.
Jetzt die Alm.
Genau, die Alm. Und ja, das war ein ganz schön heftiger Kampf für meine Mutter. Ich kann das jetzt auch nicht so genau wiedergeben, wie damals das Ganze hin und her zwischen meiner Mutter und dem Jugendamt war, weil ich ja. Zu der Zeit als 13-jähriger, hochpubertierender Jugendlicher ganz andere Sachen im Kopf hatte.
Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert, und das verursacht ein paar Kosten. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt. Und dann ging es auf die, also die, sozusagen deine Mutter, oder ihr hattet immer den Eindruck, dass es damit zusammenhängt, die dadurch, dass die, dass es dieses Reporter-Team gab, sind einfach Türen, haben sich auch Türen geöffnet, die euch sonst verschlossen geblieben wären.
Ja, definitiv. So, und nachdem das dann alles soweit auch funktioniert hat, nachdem das klar war, okay, es wird eine Reportage geben, ein Zweiteiler von Focus, und dann ging das alles an. Ich war erst auf einem Treffen, wo halt die ganzen Eltern zusammenkamen, so ein Seminar, und dann ging es halt wirklich auf die Alm. Und dann war halt wirklich 8 Wochen auf mich gestellt, kaum Kontakt zu den Eltern. Ich durfte an meinem Geburtstag einmal mit meinen Eltern telefonieren, und sonst gab es Briefe. Das hat zum ersten Mal mir wirklich gezeigt, dass das alleine das Umfeld, in das man, in dem ich mich bewege, auch sehr krass dafür verantwortlich ist, wie ich mich verhalte, sag ich jetzt mal, und wie schlimm mein Verhalten wird. Unter diesen 7 ADHS Jugendlichen, die damals auf der Alm waren, habe ich mich auch relativ schnell als Opfer rausgekapselt. Eben weil ich diese provokante, extrem übergreifliche Art an mir hatte und sehr ich-fokussiert war. Habe ich mich dann auch da nicht so wirklich mit den Kindern verstehen können. Es gab schon ein vernünftiges Miteinander ab einem gewissen Punkt. So sagen wir jetzt mal, die ersten 4 bis 5 Wochen war überhaupt nicht, da konntest du nichts mit uns anfangen, so gruppentechnisch, da war nur Chaos. Aber okay. Dann ab irgendeinem Zeitpunkt, wo sich die Leute dann kannten, wo klar war, wie die Leute ticken, da hat das dann auch irgendwann funktioniert. So, wenn man ganz genau wusste, ah ja, okay, der macht das deswegen und der macht das deswegen. Ah, okay, Luca ist mal wieder, macht mal wieder Scheiße, weil er Aufmerksamkeit möchte. Der, ah, okay, das. Man wusste halt allgemein, wie man.
Ich finde das immer so interessant beim Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sogenannten, ja, also, oder bei dem, bei, das ist schon so der richtige Name, dass eben dieses Aufmerksamkeitsdefizit ja wirklich immer in beide Richtungen funktioniert.
Ja, ne? Ja.
Also, sowohl fällt es einem schwer, sich zu konzentrieren, als auch, dass eigentlich die überwiegende Mehrzahl der Patienten auch mehr Aufmerksamkeit haben will.
Ja,
also
ja.
Es ist eben nicht nur so, dass sie das nicht haben im Sinne von nach außen geben, sondern die wollen das auch, also es geht ja auch immer darum, die Aufmerksamkeit für sich zu bekommen. Ne?
Das stimmt, ja.
Also das finde ich so immer so interessant. Aber du sagst es gerade, entschuldige, aber das war, ist mir nur so wichtig an der Stelle, weil du das so schön gesagt hast, aha, Luca macht das wieder, weil er eben Aufmerksamkeit haben will.
Ja, und das ist auch absolut. Gut, gebe ich offen zu, ich bin ein ultra aufmerksamkeitsgeiler Mensch. Mhm. Gehe ich ganz offen zu. Ich liebe es. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich Musik mache, warum ich Filme und YouTube-Videos mache, weil ich es einfach, ich genieße es sozusagen im Rampenlicht zu stehen. Wenn die Aufmerksamkeit auf mir liegt, so wenn ich auf der Bühne stehe und Musik mache, dann, also die Leute sagen zu mir, die Energie, die ich auf der Bühne verbreite, das ist unvergleichlich. So, und da ist es dann aber auch. Da hat das seinen Platz.
Seinen Platz, genau.
So, da ist das okay, wenn man sowas hat, aber das ist halt leider nur nicht.
Nochmal zur zweiten Hälfte der Alm. Du sagst es, die ersten vier, fünf Wochen ist da nicht viel passiert. Jeder hat da erstmal so seinen Film gefahren. Jeder hat so irgendwo.
Es ist eine Menge passiert, aber halt eine Menge Scheiße.
Ja, nicht, genau. Nicht viel Positives passiert.
Genau, ja. Genau. Ja. Und das war halt so, keine Ahnung, also da gab es dann Situationen von, es wurden in andere Almen eingebrochen, die Jungs haben massiv Scheiße gebaut, haben sich absolut nicht auf, einfach nur die alltäglichen Dienste, die auf der Alm halt, es war Milch holen beim Bauern oben, also musstest du 2 Kilometer nach oben latschen und halt Milch, das ist ein gutes Stück gewesen, das war auch echt anstrengend, ich habe den Job gehasst. dann gab es Klodienst, das war meistens ich, und die Dienste wurden halt nach Strichen eingeteilt. So, Striche hast du dafür bekommen, Schimpfwörter zu sagen oder halt Scheiße zu bauen. Und ich hatte immer die meisten. Und deswegen habe ich auch immer den Klodienst bekommen, weil das wollte keiner machen. Ja. War allerdings praktischerweise auch der einfachste von allen.
Okay, es ging darum, das Klo, das Plumpsklo auszuschalten.
Ja, es war ein Campingklo, was du halt auslernen musstest. Und da haben sich dann alle gedacht, eklig. Und ich denke mir so, ey, krass, ich muss was auslernen und ein Loch zubuddeln. Und dann habe ich es, während die anderen 2 Kilometer hochlaufen müssen, um mich zu holen.
Wie ging es dann, wie hat sich dann die Dynamik verändert?
Das war dann, also für mich hat sie sich nur geringfügig verändert, tatsächlich für alle anderen sehr viel mehr. Ich war trotzdem am Ende noch halt krasser Außenseiter, aber ich kam besser mit den Menschen klar. Ich kam besser mit meinem Gegenüber klar, weil ich sie mittlerweile kannte. Ich wusste, was es für Menschen sind. Ich wusste, so, ich habe den Mensch hinter dem Gesicht quasi gesehen damals für mich.
Wobei die Gruppe auch nicht so groß war, ne?
Das nee, ist das natürlich waren, dann auch hilfreich. Waren 8 Leute.
Und dann 2 Betreuer dazu, oder?
3 waren es.
Okay, also 11 insgesamt.
Genau.
Weil die spielen ja auch eine Rolle, also im Sinne von Kontakten oder so.
Ja.
Aber man muss eben dazu sagen, alles mit Reportage.
Für 3 Tage.
Ja.
Also das Team kam für 3 Tage am Anfang der Alm einmal dahin und 3 Tage am Ende. Aber den gesamten Prozess und alles, was da zwischendrin abging, das war ja nicht auf Kamera. Und das war auch nicht der Hauptgrund für dieses Ganze.
Für die Alm war es nicht der Grund?
Nee. Die Alm hat nur, das Projekt hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, dass dann Leute gesagt haben, ja, das ist doch ganz interessant, dass wir das mit einer Reportage begleiten.
Es führte dazu, ich weiß gar nicht, das weißt du natürlich und ich habe das nur am Rande mitbekommen, ich probiere auch sowas zu vermeiden. Es führte dazu aber, dass du so eine komische Berühmtheit erlangt hast.
Genau, ne? Ja.
Also du bist dann, also die Reportage lief dann irgendwann auf RTL, YouTube. Auf
Also nee, mittlerweile läuft es auf YouTube. Damals war es Sat 1.
Auf Sat 1, genau. Ja. Und dann warst du, also irgendwann, ADHS-Luca, was ja irgendwie, also da wird mir persönlich, dreht sich mir der Magen um, wenn ich das ausspreche. Ich sag's nur mal, weil du auch selber heute offensiv mit diesem Titel umgehst. Also du, wenn man dich so sucht sozusagen, findet man immer, also Fridon in Klammern ADHS-Luca, weil das sozusagen bist du auch früher gewesen. Aber ja. Wie war das denn für dich als 13, 14-Jähriger? Ich meine, das wenigste, also das, was man am wenigsten auf dieser Welt will, ist ja ADHS-Luca zu sein, wenn man 14 ist. Da will man ja cool sein und schick sein und was weiß ich was oder so. Erzähl mal.
Das war mir damals absolut nicht wichtig, cool oder schick oder irgendwie. Okay. So. Aber für mich war damals so, ab dem Moment, wo eine Kamera auf mich gerichtet wurde, war für mich so, okay, here I go.
Okay.
Ich habe halt schon immer so einen Entertainment-Aspekt in meiner Persönlichkeit gesehen und sobald die Kamera lief, war für mich so, alles klar, ich biete jetzt eine Show. So. Und es war tatsächlich damals auch so, ich wollte das. Es gibt Szenen aus der Reportage, es gibt eine Szene, da schneide ich Zwiebeln. Und dann tue ich so, als würde ich mir in den Finger schneiden und werfe mich dann so total brachial auf den Boden. Das ist absolut gestellt. Das habe ich in dem Moment halt einfach gemacht, weil ich unterhaltsam sein wollte. So. Und das ist halt so das Ding, so in der Situation bin ich halt so von diesem allgemeinen gesellschaftlichen komplett abgekapselt. Also bin ich auch heute noch so dieses Trends, ja, du musst so dich benehmen, du musst das tragen und da musst du immer aufpassen etc. Das war damals null bei mir. Mittlerweile habe ich schon mein Verhalten dementsprechend angepasst, dass ich in der Gesellschaft weitestgehend funktionieren kann. Ich habe auch heute noch meine Probleme, kommen wir später drauf. Aber damals war für mich das absolute Highlight. Ich dachte, Alter, ein Film über mich, wie cool ist das denn? Ich als aufmerksamkeitsgeiler Mensch wie sonst noch was, der wird dann gefilmt. Also ich fand's geil, damals. Ich wollte den Leuten zeigen, wer ich bin.
Und aber auch, du wolltest so, also du, also wolltest auch dem Affen richtig Zucker geben. Also es ging jetzt nicht darum, dass du dich als eigentlich unverstandene Person, die eigentlich gar nichts hat, darstellen wolltest, sondern du wolltest da so.
Darüber habe ich in dem Moment halt nicht nachgedacht.
Ja, ja, genau. Also nee, genau. Du wolltest dann auch, also wie du das ja gerade so schön erzählt hast mit den Zwiebeln, da sollte dann auch ordentlich was bei rumkommen, so fürs Team. So.
Genau, genau.
Und du warst auch zufrieden dann eigentlich zuerst mit dem Ergebnis der Reportage? Also
ich habe mir die Reportage angeguckt und habe die dann auch, also ich fand die damals, als sie rauskam, nicht schlimm. So.
Fandst du geil.
Zumindest die von Focus. Es gab tatsächlich noch ein zweites Filmteam, was aber nicht mich explizit begleitet hat, sondern eher einen anderen Jugendlichen, aber die haben mich auch kurz in ihrer Reportage erwähnt. Das war RTL Extra damals. Und die haben dann einen Beitrag gemacht. Der erste, der war okay. Mit dem zweiten haben sie das Projekt mit einer Schule für gewalttätige Jugendliche verglichen und das wurde so aus dem Kontext gerissen, also da war ich auch absolut unzufrieden mit. Aber Lukas letzte Chance, Teil 1 und 2 sind auch heute, finde ich, die Reportagen sind gut. Wenn man diese ganzen Entertainment-Szenen von mir jetzt einfach mal rausnimmt und sich nur die Message der Reportage anguckt.
Kannst du mitleben. Oder
kann ich da vollkommen mit leben, ja. Weil das, was gesagt wird, auch das, was ich damals in diesen ruhigen Momenten der Reportage gesagt habe, die ja an vielen Menschen irgendwie vorbeigehen, so die, wo ich eben total ruhig und gesittet in der Reportage beispielsweise dann am Feld sitze und sage, ja, ich weiß ganz genau, warum ich mich bei Menschen unbeliebt mache, weil sobald ich sie ein bisschen besser kenne, erlaube ich mir mehr bei ihnen. So solche Sachen oder beispielsweise aber direkt am Anfang der Reportage, wo ich flippig in die Kamera gucke und sage, ja, es ist auch gut, verschieden zu sein. Man muss verschieden sein. Ist doch voll langweilig, wenn alle gleich sind. Mhm. So, das sind Aussagen aus der Reportage, die ich damals getroffen habe, auch hinter denen ich heute auch immer noch stehe. So, man muss auch anders sein. Es muss Menschen geben, die anders sind, Menschen, die kreativ sind, so die anders denken als die anderen. Natürlich muss man sich in die Gesellschaft vernünftig integrieren und auch in einem gesellschaftlichen Miteinander vernünftig funktionieren. Zumindest je nachdem, welchen Lebensweg man jetzt oder Karriereweg man wählt. Aber man muss auch ab und zu mal aus der Reihe tanzen, weil nur so kommen dann halt so Künstler, sage ich jetzt einfach mal, zustande.
Also meine Bauchschmerzen mit der Reportage sind ja sind natürlich viel weniger die guten Momente und oder die, genau wie du sagst, diese längere Reportage, die man eben sich heute auch angucken kann, ist ja auch automatisch recht differenziert und zeigt eben auch Höhen und Tiefen und man spürt ja dann auch, dass du da sozusagen dich produzierst, wie auch immer. Also ob das jetzt nur für die Kamera ist, was eigentlich dann schon doof ist, aber also jetzt nicht du von dir, sondern was dann schon, aber oder eben, dass es eben nicht nur diese eine Seite von dir gibt oder so. Ich denke, das ist dann bei diesem RTL-Teil dann doch sehr, sehr wenig deutlich geworden. Da wirst du dann eben nur als Kloppy so irgendwie verkauft und da kannst du dir vorstellen, dass ich damit natürlich riesige Probleme habe, so etwas zu tun mit Menschen, insbesondere mit minderjährigen Menschen. Also das sollte nicht einfach so geschehen dürfen, wenn ich das mal so, also meine Meinung dazu sagen
darf. Definitiv. Also die RTL-Reportage damals auch so.
Reportage ist ein weites Wort, möchte man an der Stelle sagen. Also wenn wir sehr kritisch werden, würden wir es nicht so nennen. Beitrag, sehr schön, ich danke
Beitrag.
Dir.
Den Beitrag von RTL, der war rein auf einer Rechercheebene und auch das, da war einfach kein Verständnis so wirklich da. Beim Fokus-TV-Beitrag war schon ein gewisses Verständnis, weil so auch beispielsweise die Szenen mit dem Professor Dr. Hüter waren ja extrem gut.
Ja, klar.
So, das ist super, was der da gesagt hat.
Das Einprojekt, ich finde das auch nach wie vor sehr, also da gab es jetzt auch noch weitere Schwierigkeiten und so, aber ich finde das nach wie vor sehr, sehr spannend. Auch gerade wenn du das so sagst, dass du das erste Mal gemerkt hast, dass denn die Umwelt und du, dass das eben auch, dass es da auch eine Interaktion gibt. Ja. Ich habe einen total netten Patienten, der ist dann irgendwann mit seinem, also sein Vater ist irgendwann mit ihm aus Berlin weggezogen, weil er hat gesagt, der kommt hier nicht klar, der Junge. Und dann sind die weggezogen aus Berlin und tatsächlich ist es im ländlichen Raum viel besser geworden für ihn, ja.
Da ist tatsächlich für mich so, ich kann das vollkommen nachvollziehen im jungen Alter, dass man so mit diesen ganzen Reizen, die da sind, absolut nicht klar kommen, jetzt in der Großstadt, so, da bist du komplett überfordert mit allem. Und dann aufs Ländliche, das hat mir ja damals mit der Alm und den darauf folgenden 3 Jahren bei einem der Mentoren.
Ach so.
Hat mir ja auch extrem weitergeholfen.
Wie ging das dann weiter mit den 3 Jahren? Wie, erzähl mal davon.
Genau. Die Alm war dann nach 8 Wochen zu Ende und es war halt dann die Diskussion, okay, bin ich bereit für die Schule oder nicht. Und einer der Betreuer, der gute Rüdiger, Grüße gehen raus an dieser Stelle, der hat gesagt, absolut nein. Dass die 8 Wochen waren nicht mal ansatzweise genug Zeit, um mir vernünftig zu helfen, mich auf einen vernünftigen Weg zu bringen. Und damit hat er auch vollkommen recht gehabt. Und auch heute diesem Mann verdanke ich alles, was ich heute bin. So ohne ihn und ohne seine Bereitschaft dazu, mir damals zu helfen, obwohl ich mir wirklich die ein oder andere richtig heftige Scheiße bei dem erlaubt habe, wo jeder andere mich rausgeschmissen hätte im hohen Bogen. So, und mir dann am besten noch einen Amboss auf den Kopf knallen lassen hätte. Aber ja, das
Würdest du sagen, dass du auch so Beziehungen testest, also dass das so ein, oder damals getestet hast, also dass du sozusagen, warte mal ganz kurz, Entschuldigung.
Alles gut.
Würdest du sagen, dass du auch so Beziehungen testest, also dass du, dass das eine Art für dich ist, also wenn Rüdiger jetzt sagt, ich will dir helfen, dass du dann dem auch in damals als Kind erstmal so 5-mal vor den Kahn kacken musstest, um zu gucken, ob der dir wirklich helfen will oder also so?
Du meinst dann quasi, dass die Vertrauensebene erstmal aufgebaut werden müsste, quasi?
Ja, es klingt ja so, da ist jemand, der, also alle, also 10 Leute, 20 das, Leute das haben gesagt, ich will nichts von dir wissen. Rüdiger sagt, naja, ich würde gerne noch ein paar Jahre länger mit dir zusammenarbeiten. Das ist ja schon.
Ne, also die Bindung zu Rüdiger hatte ich in dem Moment schon. Also das Vertrauen war auch definitiv da. ich Die Bindung war definitiv zu dem Zeitpunkt zu Rüdiger schon vorhanden. Ich meine, wir haben ja schon 8 Wochen miteinander verbracht und er hat mich über 8 Wochen dann kennengelernt.
Ja.
Und ich ihn auch. So, es war nur immer so, das war schon immer das Ding bei mir, dass die Leute, die mir am meisten helfen wollen, dass ich auch ganz gerne mal gegen diese Menschen agiere.
Ja, aber das ist, was ich meine, ja.
Weil ich mir in manchen Momenten einfach auch irgendwie gar nicht helfen lassen möchte. So, weiß ich nicht, so, und weil ich gar nicht die Bock hatte, die Energie aufzuwenden, so heftig an mir zu arbeiten, wie der das jetzt in dem Moment von mir verlangt. Das hatte ich schon in diversen Situationen, bis vor kurzem auch noch beruflich, wo das auch so weit ging. Also ich habe auch heutzutage noch eine Problematik,
ja,
mit genau sowas. Und das ist halt, würde ich einfach mal sagen, dass das Ego und der innere Schweinehund, der bei mir halt sehr, 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 sehr stark ausgeprägt ist, im Sinne von, oh komm, mach mal lieber.
Nee. Und wie habt ihr dann die Zeit, also wo war das dann, die 3 Jahre? Warst du dann in der Einrichtung?
Das waren, oder? Nee. Ich habe tatsächlich richtig bei ihm gewohnt. Also wo auch immer er gewohnt hat, habe ich gewohnt.
Okay.
Also ich war ein Teil seiner Familie in dem Moment. Und der ist, zuerst haben wir angefangen in Kempten auf einem alten Bauernhof. Da sind wir relativ schnell weggezogen, sind in Richtung Bad Tölz gezogen. Ich bin mir nicht sicher, ob dazwischen noch ein Aufenthalt in Augsburg war, aber ich glaube ja, ein kurzer Aufenthalt in Augsburg und dann nach Bad Tölz in Schwesternwohnheim hinter einem Kloster. Das war geil, muss ich ganz ehrlich sagen. So die Zeit da, hinter einem Kloster zu leben, mit einem Bauernhof direkt nebendran, wo du die ganze Zeit in der Scheune rumspielen kannst, wie sonst noch was, ein Wald direkt nebendran und eine Werkstatt unten im Keller, wo du alles machen konntest, auch holztechnisch konntest dir kleine Waffen bauen oder Spielzeuge oder etc. So, das fand ich richtig geil. Das einzige Problem, was ich damals nur hatte, war halt die Fernschule, die mir dann aufgedrückt wurde. Und dann wurde immer gesagt, ja, wenn du Spaß haben willst, dann musst du deine Fernschule erledigt haben. Und das wollte ich nie. Ich wollte immer zuerst den Spaß.
Mhm.
Und ja, dann ging es von dem Schwesternwohnheim dann irgendwann, nachdem tatsächlich sich Via Nova von Rüdiger abgekapselt hatte.
Aha.
Weil, naja, es gab ja einen Zwischenfall auf der zweiten Alm. Das war nicht unsere Alm, es gab mehrere Almen gleichzeitig. Ah, ja. Und auf der Alm mit den jüngeren Kindern gab es tatsächlich einen sexuellen Übergriff von einem der Pädagogen. Und das hat das komplette Projekt zerlegt. Also auch jegliche Chancen, dass irgend sowas in der Hinsicht nochmal startet, glaube ich, sind
klein. Ja.
Sehr, sehr, sehr klein. Und dann hat sich Rüdiger von Via Nova getrennt. Aber das hat dann ganz andere Gründe als jetzt die Situation, die ich auch nicht ganz genau, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, weswegen das war. Dann sind wir an eine Dorfgemeinschaft gestoßen, Tempelhof mit Namen, wo Rüdiger tatsächlich heute noch lebt und auch heute noch Jugendliche bei sich aufnimmt.
Okay.
Jetzt mit dem Projekt Potenzial entfalten. Der hat da eine freie Schule gegründet.
Aber eben nicht Tempelhof in Berlin, sondern Tempelhof.
Nee, tatsächlich, es ist witzig, es gibt ja hier auch einen Tempelhof. Nee, das ist in der Nähe von Crailsheim.
Okay.
Das ist auch Richtung
dann Baden-Württemberg.
Genau, eine Stunde von Stuttgart entfernt.
Okay.
Und da sind wir dann hingezogen und da war dann so das erste Mal ein Umfeld, was wirklich optimal gefasst hat eigentlich auf unsere Situation. Und wo es dann auch so langsam anfing, richtig cool zu werden und mit Projekten zu starten. So, Rüdiger hat mir und Pascal tatsächlich, der zu der Zeit auch bei ihm untergebracht war, also der etwas korpulentere Junge aus der Reportage. Und der hat uns dann die ersten Jobs so langsam ermöglicht in der Saftpresse.
Okay, kenne ich also, sogar, ja. Hm.
Da haben wir den ganzen Tag im Grunde genommen nur Äpfel in so einen Schacht geworfen, ja, und uns da ein bisschen Geld verdient. Ich habe den Job verkackt, weil ich das die Mittagessen-Raktion immer weggegessen habe und ständig, also ich habe Äpfel reingeschüttet, okay, ich muss warten, essen. zack, wieder Äpfel reingeschüttet. So, ich war halt konstant immer wieder abgelenkt, immer überall rumgesprungen und bin nicht bei der Sache geblieben und habe dann den Leuten auch noch das Mittagessen weggegessen.
Okay, damit macht man sich nicht akut beliebt, ne?
Nicht so unbedingt, nee. Und dann bin ich nach ein paar Tagen da rausgeflogen. Pascal hat es ein bisschen länger durchgezogen, ist dann allerdings irgendwann rausgefunden, weil er in der Wohnung der Besitzerin rumgeschnüffelt hat.
Der Saftpressenbesitzerin.
Ja, das war wirklich sehr, sehr, sehr strange Situation, die auch nicht wirklich nachvollziehbar war. Er sagte auch selber bis heute so, ich weiß nicht genau, was ich da wollte. Aber wir hatten halt alle so unsere Macken, wo wir komisch waren.
Was machst denn du? Wir sind jetzt schon ganz weit fortgeschritten in der Zeit. Erzähl doch mal, was machst denn du heute? Du hast vorhin jetzt gesagt, beruflich ist es so und so. Also du machst Beatboxing so, also auf jeden Fall auf der kreativen Seite.
Ja, heute ist es so, dass ich, ich habe sehr lange gestruggelt, einen Job zu finden oder irgendwie eine Richtung für mich zu finden, wo ich reinpasse. Ich habe mich versucht, in der Sozialpädagogik reinzufixen, war dann aber auch nichts für mich. Informatik habe ich ausprobiert und auch was Handwerkliches habe ich mal probiert. Als Dachdecker wollte ich mich versuchen.
Oh, wow.
Aber das war alles nichts für mich, weil auch der Bildungsweg und alles, wie man halt zu dem Punkt kommt, dass man damit halt vernünftig sich auch sein Leben unterhalten kann. Weil ich war ab dem Moment, ab meinem 18. Lebensjahr, wo ich meinen ersten Job bei UPS hatte ich damals einen Job bekommen und war Belader und habe mein erstes Geld verdient, habe sofort gesagt, Mama, tschüss. So. Und dann in eine Ausbildung zurückzugehen und weniger zu verdienen, obwohl du noch eine eigene Wohnung finanzieren musst, war dann halt, nee, war für mich nicht,
schwierig, ja, okay.
War keine Option für mich. Und dann habe ich mich ganz lange hingesetzt und mich gefragt, okay, yo, was machst du beruflich? Wer war denn schon immer dein Idol? So macht man es doch im Normalfall. So, wer hat einen am meisten inspiriert, jobtechnisch? Und das war mein Patenonkel, der Filme gemacht hat und ja, also Werbefilme, auch mal Projektfilme mit WWF und allem drum und dran. Und da habe ich mich dann hingesetzt, okay, ich nach insgesamt dann 4 Jahren Arbeitslosigkeit, nach meinem Schulabschluss, mit diversen Schulbesuchen etc., also nicht komplett arbeitslos, aber hat sich so angefühlt, habe ich mich hingesetzt, habe geguckt nach Stellenangeboten für Mediengestalter und habe direkt ein einziges Angebot gefunden von einer Firma namens Maschinenhandel Meier, die jemanden für deren YouTube-Kanal gesucht haben. Und das Witzige war, dass ich noch ein halbes Jahr vorher zu einem guten Kollegen gesagt habe, ey Digga, mein Traumjob wäre doch einfach nur Kameramann und Cutter für einen YouTube-Kanal. Ein halbes Jahr später habe ich genau so eine Stellenausschreibung gefunden, habe mir gesagt, geil, genau das willst du. Aber du hast keine Referenzen. Was habe ich gemacht? Ich bin nach Stuttgart gefahren zu meinem Patenonkel, habe mit ihm zusammen einen Bewerbungsfilm gedreht, einen richtig, richtig, richtig gut produzierten.
Ah ja.
Den habe ich dahin geschickt. Einen Tag später habe ich einen Anruf bekommen, wie viel ich mir vorstelle als Gehalt.
Okay.
So, zack, wurde ich genommen, habe 1,5 Jahre da gearbeitet, aber dann kamen auch die Schwierigkeiten wieder. So, also auch auf der Arbeit, nachdem es dann irgendwann routiniert wurde und der Kanal so seine Richtung gefunden hat und eben es nicht mehr so war, wir können jetzt mal videotechnisch immer mal wieder
neu
kreativ
jetzt
werden. Ja. Naja, der Content hat sich dann irgendwann eingerichtet und sich nur noch in eine Schiene entwickelt. Es war dann theoretischer Content über Holzmaschinen, die, ja.
Ja, klar, klar.
Schaut euch an, dieses Holz ist im Außenbereich das Allerbeste.
Naja, es geht natürlich nicht darum, dass die Firma, also das ist halt eine Firma, die da davon lebt, dass
genau,
Leute
ja
ihre megateuren Maschinen kaufen und da geht es nicht um aufregend neu und abgefahren.
Nee, das Marketing war tatsächlich sehr subtil. Also wir haben keine super Werbevideos für die Maschinen gemacht. Es war halt wirklich so quasi ein persönlicher YouTube-Kanal von einem Tischler, der aber halt seine Projekte mit unseren Maschinen macht und dann halt aber auch Erfahrungsberichte mit bestimmten Maschinen immer mit einfließen lässt. Also richtig gut authentisch und der Kanal ist auch super gemacht, das ist der informativste Kanal, wenn es um Holzhandwerk geht, den du in Deutschland finden kannst. Ist jetzt auch bei 60.000 Abonnenten mittlerweile.
Ich lasse das mal lieber, weil ich ja bisher 10 Finger habe und das soll auch so bleiben. Ich habe 2 linke Hände mit jeweils 5 Fingern.
Es wäre auch absolut nichts für mich, also muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber jedenfalls habt ihr das dann gut hin, aber dann kam die Schwierigkeit.
Genau, wo es dann routiniert wurde, wo halt immer
wo es langweilig wurde.
Ja, auch. Genau. Und das war der Punkt, wo ich dann absolut die Lust verloren habe. Und dann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mir kaum noch Mühe gegeben. Und so alles, es war einfach absolut nichts mehr für mich. Und das hat sich dann gestreckt. Und ich habe die ganze Zeit von meinem werten Arbeitskollegen, mit dem ich da zusammen eine ganze Zeit lang gearbeitet habe, habe ich gedacht, ey Mann, komm, wir können doch geilen Scheiß machen, wir können hier geile Videos machen und der Job ist doch sicher, Mann, mach doch, du musst doch nur ein bisschen was machen. Und
ja.
Ich hatte dann diesen Konflikt in mir, so eigentlich geht's voll gegen das, was ich möchte, aber es ist halt, er hat schon recht.
Ja,
so, und ich wollte dann irgendwie in zwei verschiedene Richtungen, das hat mich komplett fertig gemacht und das ist dann im Endeffekt vor anderthalb Monaten in meiner Kündigung geendet.
Okay.
Und
aber du hast gekündigt oder die?
Nee, sie haben mich gekündigt,
wow.
Weil es nicht mehr, weil es einfach nicht mehr tragbar war, ab einem gewissen
Würdest
Moment.
Würdest du auch so sehen?
Ja, absolut. Also ich habe auch direkt in dem Gespräch, habe ich zu denen gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen, dass ihr mich rausschmeißt. Ich sag da nichts dagegen, ihr habt vollkommen recht, ich habe mich vollkommen beschissen verhalten in der Vergangenheit. Also alles cool, macht euch um mich keine Gedanken, ich gehe jetzt meinen Weg, aber so, ich habe die Scheiße gebaut. Das ist mir vollkommen bewusst, so.
Das ist irgendwie, also das ist irgendwie so eine, mir ist das jetzt aufgefallen, so in unserem Gespräch, das ist so eine ganz starke, sehr, sehr, sehr positive Ader oder so von dir, dass du absolut nicht versuchst, also du probierst immer die Verantwortung selber wahrzunehmen, ne? Das ist jetzt irgendwie die ganzen Schwierigkeiten und so, du schiebst sie nicht nach draußen, sondern du sagst immer, ja, also ich würde es beim nächsten Mal auch nochmal so anders machen oder so. Also du bist nicht eine Person, die sagt, der ist schuld daran, die ist schuld daran, so, sondern dass du eigentlich sagst, naja, ich war auch nicht der einfachste Mensch oder so, ja.
Nee, also ich habe in meiner Vergangenheit gelernt, dass wenn man seine Probleme auf andere Menschen schiebt, das meistens nicht so gut ist. Also ich gucke immer am Anfang bei mir.
Ich war ja so ganz vorsichtig oder so, weil ich ja auch dachte, naja, also zumindest dieser Unsinn mit ADHS, Luca, aber du schaffst das dann auch, da bleibt auch keine Wunde oder so. Du denkst ja, das war damals so, ich fand das damals gut. Ich finde es heute nicht mehr, wird das so, aber das ist schon okay. Also finde ich gut, dass du da irgendwie, weißt du, du hast irgendwie so eine Art, dann zu sagen, ja, was soll's, das ist die Vergangenheit, ich gehe jetzt in die Zukunft oder so.
Eben.
Luca, sind wir schon am Ende unseres Podcasts heute angelangt und es war toll von dir zu hören. Es war voll interessant, was du zu erzählen hattest und auch sehr, sehr einzigartig. Insofern danke ich dir für die Reise aus Göttingen hierher. Am Ende der Sendung dürfen immer alle Gäste mir noch eine Frage stellen, die sie schon immer mal einem Psychiater stellen wollten, wenn sie wollen. Diese Gelegenheit möchte ich dir jetzt auch gerne geben. Gibt es etwas, was du schon immer mal einem Psychiater fragen wolltest? Also es gibt keine Regeln oder die Frage kann, wie es dir gefällt.
Was mich mal interessieren würde, ich meine, du beschäftigst dich so viel mit den psychischen Problemen der anderen Menschen. Wie ist das, wenn du beispielsweise jetzt bei dir selber, so wenn es auf dich ankommt, wie diagnostizierst du dich selber oder machst du das gar nicht?
Man sollte das nicht tun, man sollte sich nicht selber probieren zu diagnostizieren, da kommt nur Mist raus. Aber ich nehme Supervision in Anspruch. Das heißt, mit meinem Problem, besonders mit meinem Problem in Fällen, gehe ich zu Supervisorinnen und bespreche diese Fälle mit denen und kriege dann Feedback so, auch Ideen, was ich anders und besser machen kann. Und in diesem Feedback ist immer auch ganz viel drin, was ich natürlich für mich rausnehmen kann, weil die Schwierigkeiten, die ich jetzt in einem Fall habe, sind ja auch immer Schwierigkeiten, die irgendwo von mir kommen.
Ja.
Okay, wie gesagt, ganz herzlichen Dank. Habt noch eine gute Zeit in Berlin, eine gute Heimreise. Es hat mich sehr gefreut, dich interviewen zu dürfen. Mein Name ist Jakob Hein und das war Verrückt.
Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.